Weltfunk.
Ihr hört den Weltfunk im Radio Free FM. Heute wieder mit der Tibet-Initiative Deutschland e.V., Regionalgruppe Ulm-Neu-Ulm. Am Mikrofon begrüßen euch
Sonja Putz
und Bernd During.
Im Februar hatten wir euch den ersten Teil von Amar Ades Buch vorgestellt. Doch mein Herz schlägt in Tibet. Heute bringen wir den zweiten und letzten Teil nach einer Zusammenfassung von Irmgard Weihrauch.
Dazu begleitet uns Musik von Bob Marley and the Wailers, Catch the Fire. Achtung, Amar Ade berichtet in ihrem Buch von Folterungen, die sie erleiden musste. Das und mit welchen Methoden Tibeter in chinesischen Gefängnissen gefoltert wurden und werden, ist vielfältig belegt. Die uns unfassbar erscheinenden Foltermethoden wurden von ehemaligen Gefangenen übereinstimmend beschrieben.
Dieser Hinweis ist für Hörer gedacht, die sich den Schilderungen von Gewalt nicht gewachsen fühlen. Auch uns ist die Auseinandersetzung damit nicht leicht gefallen.
Amar Ade, doch mein Herz lebt in Tibet. Teil 2, Gefangenschaft und Freiheit.
Was bisher geschah?
Ade Taponsang, bekannt als Amar, ist gleich Mutter Ade, wurde 1932 in der osttibetischen Provinz Kham geboren. In einer großen und angesehenen Familie wuchs sie behütet und in tibetischer Tradition auf. Im Jahre 1948 heiratete sie. Schon 1949 marschierten die Soldaten der chinesischen sogenannten Volksbefreiungsarmee in Teilen Tibets ein. Angeblich wollten sie den Tibetern beim Aufbau einer Selbstverwaltung helfen und dann wieder gehen.
Anfangs verhielten sie sich freundlich neutral, beteiligten sich sogar an den religiösen Praktiken der Tibeter. Doch bald stellte sich heraus, dass dies nur geschah, um das Vertrauen der Tibeter zu gewinnen und so an Informationen über die soziale Stellung der Menschen, über ihre Besitzverhältnisse und über ihre Ansichten zu kommen.
Gleichzeitig begannen die Versuche der Indoktrination. Die Tibeter mussten Veranstaltungen der Kommunistischen Partei besuchen und ihre Kinder mussten lernen, dass sie nur eine Minderheit im großen Vaterland China seien und dass ihr Land zum großen chinesischen Kulturkreis gehöre.
1954 verstarb Ades Vater unter ungeklärten Umständen. Er hatte die Anwesenheit der chinesischen Besatzung sehr skeptisch gesehen und dies auch geäußert.
1955 bekam Ade einen Sohn. Die Geburt löste Freude aus, aber auch Sorge wegen der unsicheren Zeiten. Die Familie bereitete die heimliche Abreise von Mutter und Kind vor. Ziel sollte Lhasa, die Hauptstadt Tibets, sein, wo man sich mehr Sicherheit versprach. Zudem war Ade wieder schwanger. Das Abschiedsessen endete jedoch für Ades Mann tödlich. Er starb an vergiftetem Fleisch.
Nicht nur für Ade, sondern auch für ihre Landsleute war 1956 ein katastrophales Jahr. Klöster wurden bombardiert, die heiligen Schriften nach China gebracht.
Mit sogenannten demokratischen Reformen wollte die chinesische Besatzungsmacht den Grundbesitz enteignen und die Bevölkerung in Kommunen zu je 6 Familien zwingen. Ein Plan, der auch in China verfolgt wurde. Tausende Tibeter wurden hingerichtet.
Das löste in allen Bezirken Kams Erhebungen aus. Die Tibeter fürchteten zu Recht, dass durch Kommunen unter kommunistischer Kontrolle die tibetische Kultur und Religion gänzlich ausgelöscht würde. Die Gewaltanwendungen, besonders in den Tamsing, den brutalen öffentlichen Foltersitzungen, führten überall in Kham zu Kämpfen gegen die chinesische Armee.
Diese erlitt in 2 Schlachten große Verluste. Doch eine Verstärkung um 15.000 Mann führte zur bitteren Niederlage der Tibeter. Es blieben Widerstandsgruppen. Auch Ade entschied sich zum Widerstand und sammelte eine Schar von Frauen um sich. Ihre Aufgabe war, die chinesische Armee auszuspionieren und die eigenen Kämpfer mit Informationen und Nachschub zu versorgen.
Hier endete der erste Teil unseres Berichts.
Einer der grausamsten chinesischen Militärführer war Xian Zhang. Er hatte in der Region Karze die schrecklichsten Folterungen eingeführt und sich damit den Hass der Tibeter zugezogen. Als er mehrere Tibeter hängen ließ, war das Maß voll.
Ende 1956 überfiel Pema Gyaltsen, Ades Schwager, von den Frauen informiert, mit 4 Männern ein Haus in Karze, tötete die Wachen, 2 Offiziere und den Funktionär.
Die chinesischen Behörden klagten Ades Bruder und Mitglieder des Konsultativkomitees wegen Mordes an. Damit nicht Unschuldige leiden mussten, verließ Pema Gyaltsen mit seinen Männern die Berge, um sich zu stellen. In Ketten gelegt wurden sie weggebracht.
Zu dieser Zeit, 6 Monate nach dem Tod ihres Mannes, brachte Ade die gemeinsame Tochter Tashi Kando zur Welt. Es war kein Grund zur Fröhlichkeit. Ade fragte sich, was für ein Leben dieses Kind haben würde.
Weltfunk.
Heute mit der Tibet-Initiative Deutschland e.V., Regionalgruppe Ulm-Neu-Ulm und dem Buch Doch mein Herz lebt in Tibet von Ama Ade.
Einer von Pemas Männern war unter der Folter zusammengebrochen und hatte Ades Namen als Widerstandskämpferin preisgegeben.
16. Oktober 1958. Ade wurde verhaftet. Als sie sich wegen ihrer Kinder weigerte, mitzugehen, wurde sie gewaltsam festgenommen. Ihr Sohn schrie und wollte sie nicht loslassen. Er wurde weggetreten. Man schleifte Ade fort. Noch lange hörte sie die Stimmen ihrer Kinder und sah eine kleine Gestalt hinterherlaufen.
Erste Station war das Kloster Karze. Man fesselte ihre Hände auf dem Rücken und hängte sie an der Zimmerdecke auf. Als Ade bemerkte, dass man sie auslachte, beschloss sie, nicht um Gnade zu flehen. Schließlich verlor sie das Bewusstsein.
Sie kam wieder zu sich und wurde auf einem Pferd ins Gefängnis von Karze gebracht. Noch immer waren die Hände auf dem Rücken gefesselt.
Nach 4 Tagen kam Ade zum ersten Verhör. Sie erfuhr von der Anklage gegen Pema Gyaltsen. Man riet ihr, alles zu gestehen, sonst ginge es ihr übel. Ihre Kinder hätten niemanden. Wenn sie gestände, dürfe sie gehen. Ade wurde als Anführerin des Widerstandes angeklagt.
Beim Verhör musste Ade mit erhobenen Händen auf einem spitzen Holzkeil knien. Ließ sie die Hände sinken, erhielt sie mit dem Gewehrkolben Schläge auf die Ellbogen. Zum Schluss sagte ihr der Vernehmungsoffizier, sie solle darüber nachdenken, ob sie nach Hause zurückkehren oder ihrer Hinrichtung entgegensehen wolle.
3 Tage später wurde Ade erneut zum Verhör geholt. Als es sich wiederum weigerte, Namen zu nennen, sagte man ihr, dass es sich damit für den Tod entschieden habe. Immer wieder fanden Verhöre mit Folterungen statt. Grausam war das Einführen eines Bambussplitters unter den Nagel des Mittelfingers, bis die Haut aufplatzte. Doch Ade schwieg auch dann.
Auch glaubte Ade den Behauptungen nicht, dass Pema Gyaltsen sie als Hauptschuldige bezeichnet habe. Sie litt jedoch furchtbar unter der Haft. Ihre Hände schwollen von den Handfesseln an und ihre Brüste schmerzten, weil sie nicht stillen konnte. Die Zellengenossinnen halfen ihr selbst bei der Notdurft, obwohl es ihnen verboten war.
Eines Morgens wurde Ade zum Armeehauptquartier gebracht. Auf einem öffentlichen Platz in der Nähe waren 30 Gefangene zusammengetrieben worden. Dorthin brachte man auch Ade und Pema Gyaltsen.
Über Lautsprecher wurden die Urteile verkündet. Todesstrafe für Pema, 16 Jahre Reform durch Arbeit für Ade. Die anderen Gefangenen erhielten lange Haftstrafen.
Ade und Pema waren aneinander gefesselt. Sie wurden aufgefordert, aufzustehen. Ade sagte Pema noch schnell, er sollte zu den drei Juwelen beten, als sie zwei Schüsse hörte und Pema vor ihr zu Boden stürzte. Dabei wurde ihre Kleidung mit seinem Blut und Gehirn bespritzt. Ade bat, sie auch zu erschießen. Doch man sagte zu ihr, sie müsse ihr Leben lang leiden.
Ende Juni, Anfang Juli 1959. Ade und einige andere Frauen, jede an einen älteren Lama gefesselt, auf Lastwagen nach Tacedo in ein geplündertes Kloster gebracht, wo sie zum Bau von Zellen eingesetzt wurden. Ade bedauerte die Lamas, die durch die Fesselung an die Frauen gedemütigt wurden.
Das Essen in Tacedo war so schlecht, dass Ade eines Tages ohnmächtig wurde. Man hielt sie für tot und legte sie zu den Leichen in eine Hütte. Erst am nächsten Morgen wurde entdeckt, dass sie noch am Leben war.
Auch im Gefängnis blieb Ade eine Kämpferin, die sich stets für andere einsetzte. Deswegen musste sie dreimal die Foltersitzung Tamsing über sich ergehen lassen.
Herbst 1960. Ade wurde in ein entfernter gelegenes Lager gebracht. Die Menschen dort waren alle in sehr schlechtem gesundheitlichen Zustand. Ihre Gesichter sahen aus wie Totenschädel. Bei ihrem Anblick fürchtete Ade, dass sie zum Sterben hierher verlegt worden sei.
Ein Teil der Gefangenen musste Erzbrocken aus den Stollen fördern, andere mussten diese Brocken zertrümmern. Auch Ade musste bald darauf mit einem Hammer Erzbrocken zerteilen.
Um sich Mut zu machen, betete Ade oft zu Dolma, der Beschützerin. Doch durch den ständigen Hunger fiel es ihr oft schwer, sich an manche Stellen des Textes zu erinnern. Ein ebenfalls inhaftierter Lama lehrte sie ein kürzeres Gebet, das ihr in ihrer Not zur Zuflucht wurde.
Nach mehreren Monaten Arbeit war Ade so geschwächt, dass sie in Ohnmacht fiel. Nur der Gedanke an ihre Familie und an die Nacht in der Totenhütte gaben ihr wieder Kraft.
Die schlechte Ernährung im Lager zwang die Gefangenen, alles nur irgendwie Essbare zu verwerten, selbst Schuhsohlen. Ade aß kleine Pflanzen vom Wegrand. Durch die nächtliche Kälte erfror mancher Gefangene und es kam vor, dass man am Morgen neben einem Toten aufwachte.
Um sich zu schützen, fertigte sich Ade eine Matratze aus dem Futter ihres Mantels, das sie mit Gras und gefundenen Stoffresten füllte.
Als Ades Familie erfuhr, in welchem Lager sie sich befand, schickte sie ihren Bruder Nyima mit Essen dorthin. Für beide war es ein schmerzliches Wiedersehen. Ade bat den freundlichen Gefängnisarzt, aus den mitgebrachten Speisen für alle eine Suppe zu kochen. Von einem dankbaren Gefangenen erhielt sie dessen Hut, in dem sie das Verborgen, das Bild des Dalai Lama, fand.
1963. Nachdem dort innerhalb von 3 Jahren mehr als 12.000 Gefangene gestorben waren, schlossen die Behörden das Lager. Ade wurde in ein weiteres Arbeitslager verfrachtet. Hier mussten die kräftigeren Frauen im Gemüsegarten arbeiten, die älteren spinnen. Wer im Gemüsegarten arbeitete, konnte immer wieder etwas Gemüse in der Kleidung verstecken und es den anderen mitbringen.
1967. Ins Lager kamen Ärzte und wählten 20 der kräftigeren Frauen für medizinische Experimente aus. Die Frauen mussten ein Getränk zu sich nehmen, worauf Gesicht und Venen anschwollen. Die Ärzte entnahmen zahlreiche Blutproben. Anfangs verspürten die Frauen keine Nachwirkungen, doch innerhalb eines Jahres verstarben 5 von ihnen. Ade selbst litt unter Zittern, Ohnmachtsanfällen, Schwindel und Muskelkrämpfen.
1968. Ade und einige ihrer Mitgefangenen wurden in ein Sonderlager verlegt. Es handelte sich um ein sogenanntes Gedankenkorrekturzentrum, wo sie praktisch einer Gehirnwäsche unterzogen wurden.
1969 wieder ein anderes Lager. Dort arbeitete eine tibetische Wärterin, die mit einem Chinesen verheiratet war. Sie besorgte Ade eine Stelle in der Küche und riet ihr, sich nicht ständig mit den Funktionären anzulegen.
Es kam anders. Als Ade beobachtete, dass die Köchin ausgesuchte Fleischstücke für die chinesische Aufseherin reservierte, wollte sie das verhindern. Es gab einen Aufstand, Ade wurde verwarnt.
Doch damit nicht genug. Zum Neujahrstag erhielten die Gefangenen als Fleischration einige Yak-Köpfe. Ade bemerkte, dass die Köchin die Zungen auf die Seite bringen wollte. Es kam zum Streit, in den auch die chinesische Aufseherin eingriff. In ihrem Zorn zog Ade die Aufseherin an den Haaren, trat sie und schlug sie nieder. Ade wurde gefesselt und kam in Einzelhaft.
1974. Ade hatte ihre 16-jährige Haftstrafe abgesessen. Sie wurde jedoch nicht entlassen, sondern ins Hauptlager zurückgebracht. Sie habe keinerlei Rechte, sie habe sich immer widersetzt und es müsse immer auf sie aufgepasst werden, hatte die chinesische Aufseherin zu ihr gesagt.
Nächste Station war die Getreidemühle des Lagerkomplexes. Hier erholte sich Ade etwas, denn sie konnte heimlich Zampa, den Brei aus gemahlener Gerste, essen. Großzügig verschenkte sie nun ihre Essenmagen an ihre Mitgefangenen.
In der Getreidemühle traf Ade auf den Mann ihrer Schwester Sera Ma. Mit ihm konnte sie sich über die Erlebnisse im Gefängnis und über ihre Familie unterhalten.
1975. Ade wurde in die Ziegelfabrik des Lagers Wadadui versetzt. Sie musste Lehm ausgraben, Ziegel herstellen, Felder pflügen, Steine schleppen und Bäume fällen. Obwohl ihre Kraft kaum ausreichte und bald ihre Hände bluteten, schickte man sie auch in Steilhänge, um Bäume abzuschlagen. Ihren beladenen Wagen musste sie allein ins Lager ziehen.
Heimliche Unterstützung bekam Ade von Dorfbewohnern, die ihre Situation beobachtet hatten. Die jungen Frauen lenkten das Wachpersonal ab, andere schoben inzwischen den Wagen oder steckten ihr Lebensmittel zu.
Ein großes Glück war es, dass Ade in Wadadui einen weiteren Verwandten traf. Rinchen Sandup war ein Jahr früher hierher gekommen, nachdem er bereits sein halbes Leben als Häftling verbracht hatte. Sein Verbrechen bestand darin, dass er seinem Bruder, einem Lama, zur Flucht verhelfen wollte. Wie Ade war auch Rinchen gefoltert worden.
Nach einem Jahr im Gefängnis Tacedo war er zu 15 Jahren Umerziehung durch Arbeit verurteilt worden. Diese Zeit verbrachte er in einem Holzfällerlager. Dort wurden Bäume gefällt, die so alt und groß waren, dass einer einen ganzen LKW ausfüllte. Auch Rinchens Haftzeit war abgelaufen, doch er wurde, ebenso wie Ade, ordnungsgemäß weiter gefangen gehalten. Als Begründung sagte man ihm, er stelle eine Störung für die Gesellschaft dar.
1976. Es war ein bewegtes Jahr für China. Nicht nur der chinesische Premierminister Zhou Enlai starb, sondern auch Mao Zedong. Die Viererbande wurde verhaftet und die von Mao Zedong losgetretene Kulturrevolution wurde beendet.
In der Politik setzte eine zaghafte Liberalisierung ein, die sich auch in den Lagern und Gefängnissen bemerkbar machte. Viele Gefangene wurden entlassen, doch nicht Rinchen und Ade.
Einziger Effekt der Liberalisierung für Ade: sie erhielt 15 Tage Urlaub und durfte ihr Heimatdorf besuchen, während ihre Verwandten Purpa und Rindchen zurückgehalten wurden, um Ades Rückkehr sicherzustellen.
Ihre Reise in die Heimat schildert Amaade so.
Die Reise dauerte 1,5 Tage. Als der Bus auf Katze zufuhr, spürte ich eine kalte Taubheit über mich kommen. Aus der Entfernung konnte ich die Orte sehen, an denen ich in meiner Jugend so viel Zeit verbracht hatte. Auch andere Erinnerungen überfielen mich wieder. Die Erinnerung an meine Festnahme, wie ich zum Kloster gezerrt wurde, wie mein Sohn weinte und nach mir rief.
War das wirklich 21 Jahre her? War mein Sohn nun erwachsen? Würde ich ihn in nur wenigen Stunden treffen? Als der Bus in die Station von Katze einfuhr, war ich überrascht, so viele Chinesen auf den Straßen zu sehen. Es schien, als seien alle Schilder chinesisch beschriftet. Was war mit dem Katze, das ich gekannt hatte, geschehen?
So viele der Gebäude, die eine Verbindung mit meinem Leben hatten, standen nur noch als Ruinen. Alles sah anders aus. Ich wollte meine Mutter sehen. Mein Verstand konnte den Schock nicht verarbeiten. Alles schien völlig unwirklich. Soweit der Bericht von Ade.
Der Schock wurde unerträglich, als Ade nach und nach erfuhr, dass weder ihre Mutter noch ihr Sohn noch am Leben waren. Die Mutter war 1968 Opfer einer Hungersnot geworden. Der Sohn Jimmy war nach der Verhaftung der Mutter traumatisiert herumgelaufen und in den Fluss gestürzt.
Auch viele Verwandte waren entweder tot oder in chinesischen Gefängnissen. Der gesamte Besitz war konfisziert. Einzig übrig geblieben waren ihr Bruder Nima und ihre Tochter Tashi Kando, die sie bei ihrer Verhaftung als Baby zurücklassen musste. Nun war sie erwachsen und stand kurz vor ihrer Hochzeit.
Vollkommen verstört kehrte Ade ins Lager zurück. Erst nachdem ein Lama eine heilige Zeremonie mit ihr durchführte, erholte sie sich langsam.
1979. Purba, der ältere Verwandte von Ade, wurde entlassen. Zuvor setzte er sich dafür ein, dass ihr Schwager Rindchen in Zukunft wie ein jüngerer Bruder für Ade sorgen solle.
1985. Endlich wurden Ade und Rindchen entlassen, nachdem ihr in Kathmandu lebender Bruder Chukuma Druck auf die höchste Behörde in Tacedo ausgeübt hatte. Doch in Ades Heimat hatte sich alles verändert. Das öffentliche Leben war sinisiert und die Natur zerstört worden. Ade konnte kein Glück empfinden.
In ihr erwachte der Wunsch, nach Indien zu gehen, um dem Dalai Lama und alle Welt über ihr Schicksal und das ihrer tibetischen Mitgefangenen zu informieren. Dieser Wunsch wurde immer drängender.
Eines Tages erhielt Ade einen Brief von ihrem Bruder Chukuma, der sie aufforderte, eine Wallfahrt nach Lhasa zu machen und danach die heiligen Stätten in Nepal aufzusuchen. Er, Chukuma, werde dann mit ihr nach Katse, also in den chinesischen Einflussbereich, zurückkehren.
Die chinesischen und tibetischen Funktionäre glaubten, dass Ades Bruder mit ihr in die Heimat zurückkommen werde. Sie und Rindchen durften nach Lhasa reisen. Dort besuchten sie die heiligen Stätten, die nach den Zerstörungen durch die Chinesen zum Teil wiederhergestellt waren. Ein Visum für Nepal erhielten sie jedoch nicht.
Erst als ein Lama Ade prophezeite, dass sie ihr Ziel erreichen werde, brach sie mit Rindchen zur nepalesischen Grenze auf. Dort gab sie an, sie wolle ihren Bruder zurückholen und man ließ sie und Rindchen ohne Visum die Grenze passieren. Die Weiterreise nach Kathmandu verlief problemlos in Begleitung eines Tibeters, den der Bruder ihnen entgegengeschickt hatte.
Auch ihr Wunschziel Indien erreichten beide. Nach einer kurzen Begegnung mit dem Dalai Lama in Varanasi wurden Ade und Rindchen schließlich in einer Audienz empfangen und durften ihre Geschichten erzählen. Ade hörte in der Erinnerung wieder die Schreie der Gefangenen, die seine Heiligkeit den Dalai Lama sterbend anriefen, um ihm von den unendlichen Leid der Tibeter und dem ihrer Mitgefangenen zu berichten. Nur mit Mühe beherrschte sie ihre Gefühle.
Schließlich nahm der Dalai Lama Ades Hand und sagte zu ihr: Du hast so viel gelitten, du solltest deine Erfahrungen in einem Buch festhalten, um der Toten und der Lebenden willen.
Immer wieder fragte der Dalai Lama Ade nach den Vorbereitungen für ihr Buch. Doch erst 1990, als der Menschenrechtsbeauftragte der tibetischen Exilregierung Ade mit Joy Blakeslee bekannt machte, zeigte sich ein Weg.
Die amerikanische Journalistin wollte zusammen mit Ade deren Geschichte dokumentieren, um den Freiheitskampf der Tibeter zu unterstützen. So kam es schließlich 1997 zur Veröffentlichung. Der Dalai Lama schrieb dazu ein Vorwort.
In der Folge bereiste Ama Ade viele Länder, um ihr Buch vorzustellen. Da sie nur Tibetisch sprach, musste immer eine dritte Person aus dem Buch vorlesen oder Fragen und Antworten übersetzen. Doch ihre menschliche Wärme und stille Würde war für die Zuhörer spürbar. Auch für uns, die wir Ama Ade vor mehr als 20 Jahren in der Ulmer Buchhandlung Eichhorn erleben durften.
Ade Thapunzang, genannt Ama Ade, starb am 3. August 2020 im indischen Dharamsala.
Der amerikanische Originaltitel des Buches von Ama Ade lautet Ama Ade, The Voice That Remembers. Die Übersetzung ins Deutsche ist von Angelika Dörr und erschien als rund 300 Seiten starkes Werk, zuletzt 2008 bei Hertha unter dem Titel Doch mein Herz lebt in Tibet. Werfen wir noch einen Blick in die Medien.
Schon vor längerer Zeit hatten wir über die Gendatenbank berichtet, mit deren Hilfe die Tibeter lückenlos überwacht werden sollen. Das Testmaterial stammt unter anderem von Thermo Fisher, nach eigenen Angaben weltgrößter Lieferant wissenschaftlicher Geräte.
Dem US-Konzern werden nicht zum ersten Mal Geschäftspraktiken vorgeworfen, die gegen Menschenrechte verstoßen. Auch in Ostturkestan sollen laut New York Times Geräte von Thermo Fisher für ein polizeiliches Überwachungsprogramm im Einsatz sein.
Nun lesen wir im Brennpunkt Tibet, Ausgabe 1 2024, dass aufgrund massiver Proteste Thermo Fisher angekündigt habe, keine weitere Technologie zur menschlichen Identifikation in die autonome Region Tibet zu liefern.
Ob sich Thermo Fisher an seine Absichtserklärung hält, bleibt abzuwarten. Laut New York Times beliefert der Konzern weiterhin die Polizeibehörden in Ostturkestan.
Religiöse Feiern zum tibetischen Neujahrsfest wurden von den chinesischen Behörden behindert, zum Teil verboten, eine Missachtung der Religionsfreiheit. Trotzdem inszeniert sich die chinesische Regierung als Heilsbringer der Region.
Wie Radio Free Asia berichtet, wurden Tibeterinnen und Tibeter dazu genötigt, ein öffentlichen Feiern zum 130. Geburtstag von Mao Zedong am 26. September teilzunehmen. Des Mannes, der Tibet durch die chinesische Armee besetzen ließ und die Annexion Tibets zu verantworten hat.
Wir fragen uns, geht's noch zynischer?
Noch eine Meldung aus Brennpunkt Tibet, Ausgabe 1 von 2024. Am 18. Dezember bebte die Erde in Tibet. Eine Erschütterung der Stärke 6,2 hatte laut Radio Free Asia mindestens 149 Tote und 780 Verletzte zur Folge. In dem Gebiet mit überwiegend tibetischer Bevölkerung war aber offizielle Hilfe rar.
Abgesehen davon, dass 3 Tage nach dem Beben einige Zelte aufgestellt wurden, hat die chinesische Regierung keine besondere Unterstützung oder Hilfe geleistet, berichteten Zeugen. Dies sei von tibetischen Einzelpersonen, von Organisationen und Klöstern aus ganz Tibet gekommen.
Wenn die chinesische Regierung sich auch unfähig oder unwillig zeigte, den Menschen vor Ort zu helfen, eines funktionierte prompt. Sie verbot, die Erdbebenschäden auf sozialen Medien zu teilen.
Bleiben wir bei den Erdbeben in Tibet. Das tibetische Hochplateau ist eine der seismisch aktivsten Regionen der Welt. So aktiv, dass die Fachzeitschrift Science von einem geologischen Schlachtfeld im Himalaya spricht. Was geschieht da?
Vor 60 Millionen Jahren befand sich noch ein Meer zwischen Indien und dem eurasischen Kontinent. Die indische Platte wanderte nach Norden und stieß vor etwa 10 bis 20 Millionen Jahren mit der eurasischen Platte zusammen. An den Stoßrändern wurde die Erde aufgefaltet. So entstand das Gebirge, das wir heute Himalaya nennen, die höchste Gebirgskette der Welt.
Dessen höchste Erhebungen entstanden vor etwa 6 Millionen Jahren. Dieser Vorgang ist nicht abgeschlossen. Noch immer bewegt sich die indische Platte, schiebt sich dabei unter die eurasische Platte und lässt so die Berge des Himalaya stetig weiterwachsen.
Wie Julian Mayer am 1. Februar im Merkur berichtete, haben Wissenschaftler nun ein 3D-Modell der Plattenkollision erstellt. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass möglicherweise der indische Subkontinent auseinanderreißt.
Schon lange warnen Wissenschaftler, Umweltorganisationen und Einwohner vor Chinas Wasserprojekten in der Himalaya-Region. Ein Staudamm oder ein Kanal im Erdbebengebiet stellt immer eine zusätzliche Gefahr für die dort lebenden Menschen dar.
Wir hatten von der zusätzlichen Gefahr gesprochen, die ein Staudamm im Erdbebengebiet Himalaya mit sich bringt. Es regt sich Widerstand, aber der wird von den chinesischen Machthabern unterdrückt. Erst im Februar berichtete Radio Free Asia von einer solchen Aktion.
Dazu müssen wir vorausschicken. Bei uns besteht ein Unterschied zwischen Festnahme und Verhaftung. Für Letztere ist ein richterlicher Haftbefehl erforderlich. Wir wissen nicht, ob die chinesischen Behörden den gleichen Unterschied machen. Im vorliegenden Bericht ist jedoch sowohl von Festnahme als auch von Verhaftung die Rede. Ein Übersetzungsproblem? Wir verwenden die Begriffe so, wie sie im Bericht stehen.
Mehr als 100 tibetische Mönche und Dorfbewohner in der chinesischen Provinz Sichuan wurden festgenommen, nachdem sie gegen ein Staudammprojekt protestiert hatten, für das 6 Klöster zerstört und 2 Dörfer evakuiert werden sollen.
Nach Bekanntwerden der Massenverhaftungen seien viele Tibeter aus der Region, die in anderen Landesteilen arbeiten, zurückgekehrt, um die Freilassung ihrer gefangenen Landsleute zu fordern. Auch sie wurden festgenommen.
Insgesamt spricht Radio Free Asia von mehr als 1000 Gefangenen. Sie wurden aus Platzgründen auf mehrere Gefängnisse verteilt. Die Verhafteten seien gezwungen worden, Bettzeug und einen Vorrat an Nahrungsmitteln selbst mitzubringen.
Uwe Meyer meldete am 7. März in Tibet Focus, dass eine chinesische Hackergruppe namens Evasive Panda das tibetische Mönlam-Gebetsfest zu einer Spionageattacke auf tibetische Individuen und Organisationen ausgenutzt habe.
Das Mönlam-Fest, auch Großes Gebetsfest genannt, wird vom 4. bis 11. Tag des 1. Monats im tibetischen neuen Jahr gefeiert und geht auf eine Tradition von 1402 zurück. Betroffen vom Cyberangriff sind Tibeterinnen und Tibeter in mehreren Ländern so auch in Taiwan, Australien und den USA.
Bereits im September 2023 kompromittierte die Hackergruppe die Internetseite des in Indien beheimateten Kutchy International Mönlam Trust, der das Mönlam-Fest in Bodh Gaya organisiert und daher das Interesse zahlreicher Individuen und Organisationen anzieht. Die Internetseite wurde mit einem Schadcode versehen, der die Computer aller infiziert, die diese Seite besuchen. Die Schadsoftware konnte danach sensible Daten auslesen, einschließlich Computername, Nutzername, MAC und IP-Adressen.
Weiterhin infizierte die Gruppe die Internetseite eines indischen Softwareentwicklers, der Übersetzungsprogramme für die tibetische Sprache produziert. Wer diese Übersetzungssoftware herunterlud, übertrug Schadprogramme auf die eigenen Rechner, die diese für weitere Angriffe öffneten.
Laut der Cybersecurity-Firm ESET hat Evasive Panda eindeutige Wurzeln in China und ist seit 2012 im Bereich der Computerspionage aktiv. Ziel waren bisher Individuen auf dem chinesischen Festland, in Hongkong, Macau und Nigeria, sowie staatliche Einrichtungen und Organisationen in Taiwan, Vietnam und den Philippinen.
Zu den Opfern gehört auch das Georgia Institute of Technology. Ein Forscher wurde in China inhaftiert, um die Herausgabe seiner Forschungsergebnisse zu erzwingen. In unserer nächsten Sendung, also am 13. Juni, wollen wir etwas über die Länder und Regionen berichten, die China als sein Gebiet betrachtet. Tibet, Ost-Turkestan, die Innere Mongolei, Hongkong und Taiwan. Es gibt reichlich Material darüber, wie China versucht, Land und Leute in den Griff zu bekommen. Als Kostprobe nur zwei Meldungen der Südwestpresse, die wir gekürzt wiedergeben.
16. Dezember 2023. Kopfgeld für Aktivisten.
Hongkong hat Haftbefehl gegen 5 weitere im Ausland lebende Aktivisten erlassen. Für Hinweise, die zu ihrer Festnahme führen, seien Belohnungen von jeweils 1 Million Hongkong-Dollar, etwa 115.500 Euro, ausgesetzt worden. Bereits im Sommer hatten die Behörden ein Kopfgeld auf 8 Demokratieaktivisten ausgesetzt, die im Ausland leben.
22. März 2024. China lässt die Muskeln spielen.
32 chinesische Kampfflugzeuge sind nach taiwanischen Angaben binnen 24 Stunden rund um Taiwan gesichtet worden. Das Verteidigungsministerium in der Hauptstadt Taipeh erklärte, 20 Flugzeuge hätten die inoffizielle Seegrenze überquert. Im selben Zeitraum seien 5 chinesische Marineschiffe in den Gewässern rund um Taiwan gesichtet worden.
Damit kommen wir zum Schluss. Die Tibet-Initiative Deutschland e.V. arbeitet für die Wahrung der Menschenrechte im besetzten Tibet und für das Selbstbestimmungsrecht der Tibeter. Einzelheiten unter www.tibet-initiative.de. Ihr erreicht die Tibet-Initiative aber auch unter Twitter, Facebook oder Instagram.
Wer bei unserer Regionalgruppe Ulm Neu-Ulm mitarbeiten will, ist herzlich zur Mitarbeit eingeladen. Kontaktaufnahme unter www.tibet-initiative.de, dann auf Kontakte und auf Regionalgruppen klicken.
Unser nächster Sendetermin hier im Weltfunk ist am Donnerstag, dem 13. Juni 2024 um 18 Uhr.
Das Manuskript zum Titelthema stammt von Irmgard Weihrauch. Bearbeitung für den Weltfunk und Redaktion der Sendung Sonja Putz und Bernd Sturing, die auch am Mikrofon waren. Die Musikauswahl besorgte wie immer Sonja Putz. Studiotechnik Lara Nassfeder Quartli.
Wir verabschieden uns von euch und freuen uns auf das Wiederhören am Donnerstag, 13. Juni, hier bei Radio Free FM. Bleibt bis dahin gesund und erfreut euch am Sommer.